Gude zu einer neuen Folge von 7 Fragen, 7 Essenzen. Bei uns bekommst du handfeste Learnings von Gründerinnen und Gründern für dein Erfolgsrezept.
Deswegen freuen wir uns, dass 7 Fragen, 7 Essenzen von startbase.de unterstützt wird. Startbase ist die neue Gründerplattform mit Nachrichten und Statistiken zur deutschen Startup-Szene. Ich bin Daniel.
Und ich bin Henrik. Ja, herzlich willkommen, liebe 7 Fragen, 7 Essenzen HörerInnen zu unserer 15. Folge mit Lionel Born. Wir bringen heute wieder ganz viele spannende Essenzen mit. Wir werden über die Themen wie Outstaffing sprechen, auch über öffentliche Fördergelder, was da so zu beachten ist, wie man diese bekommt und auch über Verhandlungen in Exit-Gesprächen sprechen. Und ja, freue mich sehr, Lionel, dass du heute hier bist. Du kommst aus Darmstadt, hast auch dort studiert. Ja, bist auf Denglisch Serial Entrepreneur, hast schon 4 Unternehmen gegründet, wenn wir richtig recherchiert haben. Eins davon im letzten Jahr verkauft. Und ja, du bist in sehr, sehr innovativen Branchen unterwegs, wie AgTech, HealthTech und Robotics. Hast da sicherlich auch sehr, sehr viele spannende Einblicke, die du nachher schildern wirst. Also ich freue mich sehr und ich kann mich noch erinnern, du hast mir erzählt, du warst auch professionell im Triathlon unterwegs. Aber so die persönlichen Sachen übergebe ich jetzt an dich. Kannst ja vielleicht auch noch 1-2 Worte zu dir sagen. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Freue mich sehr, in dem Podcast zu sein. Richtig, ich bin schon mehrfacher Gründer. Serial Entrepreneur heißt ja immer, dass man die Unternehmen hintereinander gegründet hat. Das war bei mir nicht immer der Fall. Ich habe sie teilweise parallel gehabt. Also insofern könnte man auch Parallel Entrepreneur sagen. genau, ich habe damit schon sehr früh angefangen, eigentlich schon zu Schulzeiten. Und war immer so im Softwarebereich unterwegs, als Programmierer, als Softwareentwickler und dann irgendwann eben als Unternehmer. Und ja, zu mir persönlich ist richtig, Sport, Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen auch sind so meine Leidenschaften. Und ich habe eine Zeit lang mal Triathlon, ich würde jetzt nicht sagen professionell gemacht, aber zumindest mal habe ich das in der Landesliga mitgemacht und war da in der Mannschaft und habe da sehr, sehr viel trainieren müssen, um dabei mit den anderen mithalten zu können.
Was ist dann die stärkste von den 3 Disziplinen bei dir? Jeder Triathlet hat da, glaube ich, immer so eine Neigung, ne?
Genau, also meine Königsdisziplin ist definitiv das Fahrradfahren und das Schwächste war immer das Schwimmen, wobei der Vorteil daran ist, an der schwachen Disziplin, dass man mit relativ wenig Training extrem viel Fortschritt sieht und das hat Spaß gemacht. Ja, beim Fahrradfahren ist es für mich immer schwer gewesen, viel Fortschritt zu machen und beim Schwimmen, ja, wenn ich da jede Woche im Training war, 2-3 Mal die Woche, dann habe ich extreme Fortschritte schnell gemerkt.
Ja. Schon ein paar Mal gesehen. Ich kenne Triathleten, die noch nie geschwommen sind vorher und das sah dann aus wie ein Hund, der ins Wasser springt am Anfang. Und dann innerhalb von Wochen sah das einfach so flüssig und gut aus. Das war immer der Wahnsinn.
Ja. Nice. Ja, ja, Daniel, vom Schwimmen hin zu was sehr Innovativem, wieder unsere Warm-up-Frage hier, damit wir so richtig heiß laufen. Was verbindest du mit AgTech?
Ich würde einfach sagen, Landwirtschaft, Anbau versuchen mit Hilfe von Technologie nachhaltiger, einfacher, schneller, profitabler zu machen für Landwirte und vielleicht auch den Output zu verbessern, der aus der Landwirtschaft kommt. So ganz high level, vielleicht kann Lionel das noch ein bisschen besser erklären.
Ja, was hast du daraus schon, oder wofür steht für dich der Begriff, Lionel, und was sind da so in dieser Branche vielleicht derzeit so die größten Innovationen, die du siehst?
Ja, also die Landwirtschaft ist ein Bereich, der schon seit sehr, sehr langer Zeit extremen technischen Innovationen unterliegt, also schon seit, ich weiß nicht, seit 100 Jahren, wenn nicht sogar länger. Vor 100 Jahren oder ein bisschen mehr wurde ja die Landwirtschaft noch mit Pflug gemacht und mit Tieren und irgendwann kam dann eben die maschinelle Landwirtschaft und auch die chemische Landwirtschaft, also das heißt Dünger und Pflanzenschutz und sowas, was alles die Produktivität enorm gesteigert hat. Und jetzt sind wir aktuell in der Landwirtschaft eben in einer Phase, wo so das Thema künstliche Intelligenz, Bildverarbeitung, Robotik Satellitentechnologie, also das heißt die Feldbeobachtung aus dem Weltraum, was extrem skalierbar ist, ja, weil man es global machen kann, halt eine große Rolle spielt und damit ganz neue Möglichkeiten gibt. Nicht nur, was die Output-Steigerung, also Ertragssteigerung angeht, was vielleicht in der Vergangenheit immer im Fokus stand, sondern eben heute unter dem Aspekt des Klimaschutzes eben auch die Nachhaltigkeit und eben auch ressourcenschonende, möglichst hohen Output in der Landwirtschaft zu haben.
So eine Antwort habe ich mir gewünscht, Daniel.
Ja, nächste Folge. wir haben aus unserer letzten Folge von dem Benjamin von Ehrlich haben wir den Benjamin beschäftigt gerade sehr stark das Thema Remote Work versus nicht Remote Work und speziell das Thema, wie erhalte ich als Gründer in einem Team oder das ganze Team einfach den Team Spirit aufrecht, so während wir 100% remote oder zu einem Großteil remote sind. Wie kriegt man das hin?
Ja, also ich kann mal ein bisschen erzählen, wie das bei uns so war, jetzt ja. Die Reise aus dem letzten Jahr, oder eigentlich sind es ja schon ein und viertel Jahre mittlerweile. Also natürlich sind wir so im März letzten Jahres auch ins Homeoffice gedrängt worden. Und waren quasi von heute auf morgen komplett auf Remote umgestellt. Dadurch, dass wir ein eigenes Offshore-Entwicklungsteam haben, also ein Software-Entwicklungsteam, die im Ausland sitzen, ist bei uns Remote schon immer ein bisschen Teil der DNA gewesen. Insofern hatten wir zumindest mal das technische Equipment, also das heißt Hardware und sowas ist ja klar, aber eben auch jetzt zum Beispiel Microsoft Teams benutzen wir ganz stark und das war vorher schon bei uns etabliert. Insofern konnten wir da mit wenigen Klicks auch umsteigen. Aber meine größte Sorge damals war, wie wir so diesen Team-Spirit halt, wie es aus der Frage ja schon kommt, auch aufrechterhalten können. Und da haben wir dann relativ schnell so verschiedene Formate eingeführt, wie beispielsweise ein Icebreaker-Bot haben wir uns installiert. Das heißt, das ist ein Bot, der jede Woche Pärchen zufällig matcht in der Firma und direkt eine Zeit vorschlagt und sagt, hey, ihr beide könnt doch mal miteinander einen Coffee-Chat machen. Und das hat dazu geführt, dass wir uns so auf einer bestimmten Ebene viel besser kennengelernt haben untereinander, obwohl wir dann remote waren. Und wir haben dann eben peu à peu auch unsere Meeting-Kultur, Termindisziplin umgestellt und es hat dann nicht lange gedauert, also innerhalb weniger Wochen, Monate hatten wir eigentlich eine viel flüssigere, viel diszipliniertere Meeting-Kultur bei uns im Team, als das vorher der Fall war und dadurch auch eine produktivere Zusammenarbeit und das wiederum, weil wir auch die Erfolge gesehen haben, hat dann natürlich auch für einen Team-Spirit gesorgt und wir mussten dann natürlich ein bisschen daran arbeiten, auch diesen sozialen Aspekt irgendwie da mit unterzubringen. Das hat auch gut geklappt. Es klappt natürlich nicht so gut, wie wenn man im Büro sich trifft und am Tischkicker steht. Aber ich würde sagen, dass wir das ja irgendwie durch unsere Meeting-Disziplin und die verschiedene Formen der Meetings, die wir haben, mittlerweile eigentlich ganz gut machen.
Und wenn du sagst, es ist eben doch immer noch schwierig, diesen sozialen Aspekt da zu fördern, hast du da vielleicht noch zwei, drei Tipps oder schon ausprobierte kleine Tools oder Meeting-Routinen, wie man das virtuell fördern kann?
Also bei uns gibt es jetzt neben diesem Icebreaker-Bot gibt es auch zweimal in der Woche ein Meeting, was ein fester Slot ist von, ich glaube, einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde, was wir einfach Video-Check-In nennen, wo die ganze Firma eingeladen ist und da kann jeder reinkommen, wenn er will oder eben auch nicht. Und da geht es dann nicht um irgendwelche Arbeitsthemen, sondern da trifft man dann einfach sich untereinander und redet halt darüber, ja, was weiß ich, wie die Corona-Impfung von der Oma war oder sowas. Und diese festen Slots, die gibt es zweimal in der Woche. Und auch bewusst so zweimal in der Woche, ja, dass es wirklich fix ist und nicht, dass das irgendwie um andere Termine drumherum geschoben wird. Das wird mal stärker genutzt, mal weniger stark, je nachdem, wie viel eben gerade zu tun ist. Und parallel dazu haben wir auch noch so ein ja, so ein Coffee-Channel, wo man dann einfach Video-Meetings starten kann, wenn man halt gerade mal einen Kaffee trinkt und irgendwie nach Gesellschaft sucht. Also diese Formate haben wir bei uns etabliert.
Okay. Und Hand aufs Herz, wenn jetzt Corona vorbei ist, würdest du das virtuell lassen oder ersehnst du dir auch wieder ein Büro herbei?
Ich sag mal jein. Ich will das Virtuelle auf keinen Fall aufgeben, weil ich finde es extrem effizient an vielen Stellen. Das heißt, speziell für so Themen wie einfach produktives, fokussiertes Arbeiten, da ist das Virtuelle, das Homeoffice einfach extrem gut. Und auf der anderen Seite brauchen wir aber wieder ein Büro, um einen Ort zu haben, an dem wir uns treffen können, an dem wir miteinander interagieren können, wo dann auch das Zwischenmenschliche einfach auch mehr im Vordergrund steht. Ja. Und wir haben jetzt auch geplant, im vierten Quartal wieder ein Büro einzurichten und dann eben dort so flexible Schreibtische zu haben, wo also nicht jeder jeden Tag da sein muss oder soll, sondern aber, dass wir einfach ein Zuhause fürs Arbeiten haben, wo wir, also für das kollaborative Arbeiten, wo wir uns treffen können.
Cool, also so einen hybriden Ansatz.
Genau.
Ja, bin ich gespannt, wenn wir in einem Jahr sprechen, wie viel, was aus diesem hybriden Ansatz dann wird und wie viele Leute ins Büro kommen, vielleicht auch kommen wollen, ne, und wie sich das dann auch wieder verändert. Ich glaube, da passiert jetzt ganz viel in der Gesellschaft. Ne?
Da bin ich auch sehr gespannt und ich glaube, dass das so ein Trial and Error auch wird. Also da muss man einfach viel ausprobieren, weil keiner kann im Moment sagen, wie das genau wird. Speziell bei uns jungen Startups und jungen Leuten ist das, glaube ich, ein sehr dynamisches Feld.
Ja. Cool, danke dafür. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Überblick der diversen Branchen. Wir hatten ja anfangs schon erzählt, dass ihr eben mit L1, deiner Firma, für die du dich am meisten einsetzt derzeit, helft dir Kunden in sehr verschiedenen Branchen innovative Softwarelösungen zu entwickeln. Du hast schon eine sehr gute Einführung zu AgTech gemacht. Vielleicht kannst du da nochmal einen kurzen Überblick uns geben, was L1 genau macht, wer eure Kunden da sind und dann am Ende auch, für welche Branche interessierst du dich da vielleicht auch am meisten? Also was ist da derzeit am spannendsten für dich?
Ja, also ist richtig, dass ich da aufgrund der Natur des Business irgendwie in vielen Branchen gleichzeitig unterwegs bin. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt da überall Branchenexperte wäre oder dass ich das überhaupt auch sein muss, sondern was wir tun, ist Unternehmen aus verschiedenen Branchen eben auf den verschiedenen Digitalisierungsreisen zu helfen. Also wir sehen uns heute als Entwicklungspartner für kleine und mittelständische Unternehmen, die entweder eine eigene Softwareentwicklungsabteilung haben und da aber einfach personalbedingt oder vielleicht auch Know-how-bedingt an Grenzen stoßen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite aber eben auch für Unternehmen, die gar keine eigene Softwareentwicklung haben. Die können vielleicht ein bisschen programmieren, aber um Release-fertige oder Enterprise-ready-Software zu produzieren, da braucht man gewisse Strukturen, gewisse Prozesse, gewisses Know-how. Und das können wir als Partner eben für diese Unternehmen tun. Und das tun wir im Bereich AgTech, genauso wie Fintech, Robotics, wie du schon gesagt hast, in vielen Branchen. Da habe ich jetzt auch nicht unbedingt eine Lieblingsbranche, weil wir beschäftigen uns dann immer wieder mit denselben Problemen der Unternehmen, ja, nämlich Digitalisierung. Und da sind sich die Branchen am Ende dann doch alle relativ ähnlich.
Und gibt es vielleicht eine Branche, die da schon weiter ist, wo du das Gefühl hast, dass die Kunden schon weiter sind vielleicht und da gewisse Prozesse in deren Unternehmen schon etabliert sind? Oder kannst du da kein Muster erkennen?
Es ist schwer, ein Muster zu erkennen, weil das jetzt nicht unbedingt an der Branche liegt, sondern meistens also am Alter des Unternehmens, ja, oder am Stadium des Unternehmens. Die mittelständischen Unternehmen im Pharma-Bereich oder auch im Maschinenbaubereich, die tun sich da vielleicht ein bisschen schwieriger als die Startups in derselben Branche. Aber alle haben irgendwie so ein bisschen das gleiche Problem immer, dass sie für sich rausfinden müssen, welches ist das richtige Modell für die eigene Softwareentwicklung, also um die eigene Softwareentwicklung hochzuskalieren. Und da gibt es halt verschiedene Entwicklungsmodelle, die von der Inhouse-Entwicklung, bei der Inhouse-Entwicklung einfach anfangen, ja, dass ich also ein eigenes Software-Team mir aufbaue und dann aber eben auch dahin gehen, dass man Freelancer Externe mit anbindet oder dass man einen Outsourcing-Partner findet oder dass man eben Outstaffing betreibt. Und bei der Auswahl des richtigen Modells da dann zu beraten und dann diese Modelle auch richtig zu, ja, richtig auf die Straße zu bringen, das machen wir eigentlich branchenübergreifend heute.
Ja, vielen Dank. Und was das Thema, also wir haben ja eben auch schon kurz das Thema AgTech angesprochen. Wenn wir jetzt über SpaceNAS ganz kurz reden, was kannst du, also da habt ihr eine staatliche Förderung bekommen, wenn mich hier alles täuscht. Was kannst du so anderen Gründern für dieses Thema auch mitgeben? Also wie würdest du sagen, warum macht das Sinn und wie schafft man das am sinnvollsten?
Ja, also vielleicht um da nochmal kurz zu erklären, wo dieser Hang zum AgTech auch herkommt. Ich bin zwar Software-Gründer, ja, und Digitalisierungs- oder sagen wir so, das ist meine Leidenschaft. Ich habe aber eben auch zwei weitere Startups noch gegründet, die eben im Bereich AgTech unterwegs sind. Also das heißt, künstliche Intelligenz anwenden, um den Landwirten Düngeempfehlungen zu geben und Feld- und Ertragspotenzialanalysen zu berechnen. Und da ist eben eines der beiden Startups auch durch die ESA finanziert, die European Space Agency. Und die ESA, das sind natürlich öffentliche, also das heißt europäische Gelder, die da einem relativ großen Startup-Netzwerk zur Verfügung gestellt werden. Und diese öffentliche Förderung, die fängt mit den Business Incubation Centern an von der ESA. Also die ESA hat über Europa verteilt mehrere, ich glaube 11 sind es mittlerweile, solche Business Incubation Center. Und da kann man sich als Gründer einfach bewerben. Das heißt, da schreibt man einen, ja, so eine Art Gründungsantrag oder so einen Förderungsantrag von, ich glaube, 10 Seiten. Und die haben dann, ich glaube, zweimal im Jahr haben die solche Auswahlrunden und haben natürlich bestimmte Kriterien, nach denen die ihre Startups auswählen. Und da gibt es dann eine Förderung von, ich glaube, ich weiß nicht, ob das überall gleich ist, bei uns waren es damals 25.000 Euro. Und die sind dann eben für so eine Inkubationszeit von einem bis maximal 2 Jahre vorgesehen. Es ist also kein großes Investment. Mit dem Geld kommt man da jetzt nicht sehr weit, aber es ist für ein Startup, was gerade anfängt, natürlich schon mal ein kleiner Start zumindest. Und wir haben dann, nachdem wir diese Inkubationsphase fertig hatten, haben wir uns dann auf das Folgeprogramm beworben. Das nennt sich, also gibt es dann mehrere von der ESA. Unseres nannte sich Integrated Applications Program, also ESA IAP. Und da haben wir dann über mehrere Phasen hinweg über 2,5 Millionen Euro von der ESA bekommen, was komplett equity free war. Das heißt, wir haben dafür keine Anteile abgeben müssen. Es war also wirklich staatliches, öffentliches Geld und das hat dem Startup geholfen, auf die Sprünge zu kommen und richtig innovative Technologie zu entwickeln.
Und wie war der Weg dahin? Also kannst du es anderen Gründern empfehlen, sich mit solchen Programmen auseinanderzusetzen? Und gibt es da vielleicht auch Hilfen oder Consultants, die sowas für einen machen? Weil ich kann mir vorstellen, auch so ein, wenn man es nicht weiß, dass die ESA sowas macht, ist ja auch sehr aufwendig, so richtige Programme für sein Startup zu finden, ne?
Ja, richtig. Also erstmal, ob ich es empfehlen kann oder nicht. Also ja, ich kann es empfehlen. Wir haben damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich habe von verschiedenen Seiten auch schon mitbekommen, dass, also jetzt von anderen Gründern, dass so diese staatlichen Förderprogramme immer so ein bisschen das Image haben, dass es Almosen sind, was es früher vielleicht auch in gewisser Weise war. Aber ich würde jetzt aus heutiger Sicht sagen, ganz und gar nicht, sondern es ist einfach eine sehr große Chance für Gründer. Ich sehe, dass gerade auch jetzt in dem Projekt oder in der Förderung, in der wir da waren, dass da sehr viel Bürokratie abgebaut wurde und diese ganzen Genehmigungsprozesse und auch Reporting-Prozesse, die da während der Förderung dann laufen, auch entschlackt wurden und einfach schneller wurden. Und dann haben wir natürlich heute auch ein großes politisches Interesse an echter Digitalisierung. Und insofern sind diese Fördergelder da heute wirklich nicht als Almosen zu sehen, sondern wirklich als Innovationsförderung. Und ich kann einfach empfehlen, sich da gut zu informieren, im Zweifelsfall auch Berater an Bord zu holen. Es gibt so Agenturen, aber auch so selbstständige Einzelberater, die sowas machen, die einem da beim Schreiben der Anträge helfen. Wobei, wir haben das alles selber gemacht und ich würde auch eher empfehlen, jetzt so im Rückblick, das auch selber zu machen, einfach weil das am wenigsten Overhead bedeutet.
Mhm. Ja, spannend, okay. Ja, krass, also 2,5 Millionen, ist ja auch echt eine Summe und wird aber wahrscheinlich ja auch dringend benötigt bei solchen innovativen Themen, sonst kommt man da nicht wirklich voran, ne? Cool.
Richtig.
Wie ist es? Ja, jetzt wieder zurück. Oder ja, sorry, Daniel.
Ja, sorry. Wie ist es mit Know-how, wenn ihr mit so einem mit so einer Agency dann auch zusammenarbeitet für die Förderung? Also abgesehen vom Kapital?
Also das du zielst jetzt auf die IPs ab, nehme ich an. Also wem das geistige Eigentum am Ende gehört.
Genau, also ich finde das erstmal spannend und dann auch darüber hinaus, wie ist so der Wissens, also wie ist so die wirklich operative, fachliche Unterstützung sozusagen?
Ja, also die fachliche Unterstützung, die steht in diesen Programmen, zumindest mal in dem Programm, in dem wir jetzt waren, theoretisch auch zur Verfügung. Das heißt, die ESA, die hätte uns oder hat uns teilweise auch beraten, gerade was die Satellitenbildprozessierung angeht, weil das ist kein ganz einfacher Prozess. Also so ein Satellit, der produziert nicht einfach nur ein JPEG, sondern das sind relativ komplexe und große Datenmengen, die man da analysieren muss. Und da gibt es bei der ESA natürlich Spezialisten. Wobei die ESA dann eher gewillt ist, das Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Also das heißt, andere Unternehmen, die in diesem Bereich schon Know-how haben und das dann zur Verfügung stellen können. Und genau, jetzt habe ich den ersten Teil deiner Frage vergessen.
Ja, beim ersten Teil ging es um das IP quasi, wie das da geregelt ist.
Achso, ja. Genau. Genau. Also die IPs, die liegen alle bei uns oder bei dem dann jeweils geförderten Startup. Das heißt, die ESA hat da jetzt, kann da nicht in Konkurrenz treten. Die ESA hat aber in dem Fall Zugriff darauf. Das heißt, die ganzen Daten, die wir jetzt zum Beispiel generiert haben im Verlaufe des Ganzen, die für das Training unserer künstlichen Intelligenzen zum Beispiel, also da hat die ESA Zugriff drauf, aber die ESA hat keinerlei Interesse daran, das selbst zu kommerzialisieren.
Mhm. Vielen Dank.
Sehr schön. Das war jetzt eine kleine Reise in eines deiner anderen Startups, aber jetzt wieder zu L1. Du hast ja sehr schön schon gesagt, wir sehen uns heute als XY. Deutet so für mich darauf hin, dass es ja auch so eine kleine Transformationsphase bei euch gab. Kannst du vielleicht da ein bisschen was zu erzählen und vor allen Dingen wird uns interessieren, was hast du daraus mitgenommen aus so einer Transformationsphase? Was ist für Startups wichtig, die sich vielleicht auch hinterfragen oder die auch selbst innovieren? Was ist da wichtig und was würdest du da anderen Gründer oder Gründerinnen mitgeben?
Ja, also es ist richtig, wir sind nicht unbedingt in der Form gestartet mit der Firma, in der wir heute dastehen. Ich hatte die Firma damals während des Studiums eigentlich mit einem SaaS-Produkt gegründet. Schaufel hieß das Ganze, also eine Softwarelösung für Gärtnereien. Und die auch dann relativ erfolgreich sich etabliert hat als der moderne Standard der Gärtnereisoftware in Deutschland, speziell im Bereich Friedhofsgärtnerei und dann auch angeschlossene Blumenläden. Und auf der Reise sind wir relativ schnell an Grenzen gestoßen. Diese Branche, die war noch nicht so weit, dass sie sich wirklich durchdigitalisieren wollte. Dort wurde Digitalisierung eher so als sowas gesehen, was man der Digitalisierung wegen macht. Und das hat uns ein bisschen am Wachstum gehindert. Und deswegen haben wir damals parallel schon unser Projektgeschäft aufgebaut. Das heißt, im Prinzip Softwareentwicklungsprojekte für kleine, mittlere und sogar sehr große Unternehmen gemacht. Und ich habe 2020 dann einen Exit mit Schaufel gemacht. Wir haben das dann an einen Wettbewerber verkaufen können und haben uns dann eben komplett auf dieses Projektgeschäft ausgerichtet. Und das ist im Prinzip auch diese Transformationsphase, die ja sozusagen von der Reise eines produktfokussierten Unternehmens uns hin zu einem dienstleistungsorientierten Unternehmen geführt hat. Und was ich auf, also das größte Learning, was ich auf dieser Reise hatte, war Fokus. Mehrere verschiedene Geschäftsbereiche gleichzeitig in derselben Firma, im Zweifelsfall sogar mit demselben Team zu haben, hat bei mir nicht funktioniert und ist wahrscheinlich insgesamt auch sehr schwer zum Funktionieren zu bringen.
Mhm. Ja, das glaube ich. Auch ich wahrscheinlich nicht nur nach intern, sondern auch nach außen zum Kunden. Ne? Was, wie positionierst du dich nach außen? Ne?
Und bei L1 habt ihr ein Offshore-Outstaffing-Modell, wenn ich es richtig verstanden habe. Und was sind da auch so Herausforderungen, die du siehst und wie löst ihr die so tagtäglich?
Ja, also wir haben ein eigenes Offshore-Team aufgebaut. Das heißt, ich würde mal sagen, der klassische Offshore-Ansatz ist, dass man sich einen Partner sucht, also eine Firma, die im Ausland sitzt und die dann eben beauftragt. Wir haben das Offshore-Team komplett selber aufgebaut. Die Möglichkeit hatte sich für uns damals ergeben und haben also dort an dem Standort, das ist in Damaskus in Syrien, was definitiv kein klassischer Offshoring-Standort ist, bisher zumindest. Da gibt es aber mittlerweile eben auch große Tendenzen und einen Trend auch dorthin, weil andere Standorte halt einfach sehr teuer geworden sind. Das bringt halt verschiedene Herausforderungen mit sich. Also zum einen beispielsweise, dass du sowas nicht machen kannst, ohne lokal vor Ort zu sein und dort präsent und zu sein und Kontakte zu haben. Das sowas remote aufzubauen, davon würde ich beispielsweise abraten. Und ansonsten bringt es halt große Herausforderungen mit sich, weil du dort eine Arbeitgebermarke aufbauen musst. Du musst attraktiv werden für die Top-Talente und musst dann auch die Remote-Zusammenarbeit irgendwie in Gang bringen. Und das hat uns am Anfang vor große Herausforderungen gestellt, die wir aber offensichtlich gemeistert haben. Und das ist halt was wir heute für unsere Kunden quasi tun und unseren Kunden auch dabei helfen, dass dann solche Prozesse auch erfolgreich ablaufen können.
Und eigenes Team bedeutet, ihr habt dann einfach immer den gleichen Stamm an Personal, das dann von dort aus für euch arbeitet. Wohingegen es beim klassischen Modell so ist, dass es oftmals auch wechseln kann, ne?
Also wir haben dort erstmal ein Büro gemietet und dann haben wir dort angefangen, Stellenausschreibungen zu machen. Dann haben wir dort Leute angestellt, haben auch ein HR aufgebaut zum Beispiel und haben also im Prinzip eine ganze Firma gegründet dort. Ja, das läuft heute auch als unabhängiges Unternehmen dort, unter derselben Marke aber. Und das ist dann natürlich immer dasselbe Team. Das sind unsere Leute, das sind L1-Mitarbeiter. Ja. Die einfach gerne bei aber uns. Halt eben jetzt in Kundenprojekten dann einsetzen.
Das glaube ich, ja. Und ich muss da noch mal tiefer bohren. Wie schaffst du das als Gründer quasi aus Deutschland hier dann so eine wirklich eigene syrische Firma aufzubauen und ein Büro? Also hast du einen Co-Founder in Syrien sitzen oder wie schaffst du da am Anfang so viel Vertrauen in ja so wichtige Schritte, ne?
Ja, also ich persönlich hatte die Kontakte am Anfang nicht nach Damaskus, sondern ein Mitarbeiter von mir, hier in Darmstadt ein Mitarbeiter. Sorry, das könnt ihr vielleicht rausschneiden. Sorry. Der kommt von dort, der hat an der Damaskus University auch studiert und hat dann entsprechend die Kontakte dort vor Ort, hat dort auch einfach seine Familie. Und mit ihm habe ich hier in Deutschland ein sehr großes Vertrauen aufgebaut über die Jahre. Also wir arbeiten schon seit vielen Jahren zusammen. Und das Vertrauen trägt er dann natürlich mit in sein Netzwerk nach Damaskus. Und deswegen war es dann auch möglich, eben dort diese Firma aufzubauen, die auch gar nicht von mir operativ und administrativ geführt wird, sondern das sind eben dann die Leute vor Ort. Und und haben dann eben dort vor Ort eine richtige Struktur aufgebaut. Also wir haben dort nicht einfach nur Softwareentwickler sitzen, sondern wir haben da ein HR, wir haben Recruiting-Prozesse vor Ort, wir haben Evaluierungsprozesse und so hat das funktioniert, ja. Mhm.
Und ist wahrscheinlich auch organisch über die Zeit gewachsen, ne?
Richtig,
nicht genau. Aufgeschlagen.
Ja, genau.
Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Danke fürs Teilen und sorry für das tiefe Bohren.
Finde ich umso besser.
Genau, jetzt, du hast es vorhin auch schon erzählt, letztes Jahr war quasi euer erstes Produkt von L1 Schaufel und deshalb konntet ihr jetzt letztes Jahr verkaufen. Was hast du aus den Verhandlungen mit eurem damaligen Konkurrenten, Mitbewerber, so mitgenommen? Also was hat es vielleicht auch gefühlstechnisch mit dir gemacht? Wahrscheinlich ja oft immer den Konkurrenten im Blick gehabt und dann geht man in so Verhandlungsgespräche. Also was hat das so mit dir als Gründer gemacht? Und wenn du reflektierst, was hast du da noch im Kopf von?
Ja, also ich erstmal würde ich unseren Exit-Partner gar nicht unbedingt als Konkurrenten bezeichnen, sondern halt als Wettbewerber. Konkurrenz hört sich für mich immer so ein bisschen negativ an. Und weil wir haben im Prinzip ja dasselbe Ziel verfolgt. Ja, wir haben mit denselben Kunden zusammengearbeitet, wir waren in derselben Branche unterwegs, hatten teilweise dieselben Partner, haben uns auf unglaublich vielen Veranstaltungen und Messen natürlich getroffen. Und hatten einfach auch aufgrund der Struktur in dieser Branche auch Schnittstellen zueinander, also auch technische Schnittstellen zueinander. Und der Prozess war ein relativ langer Prozess, also der hat insgesamt über 2 Jahre gedauert, knapp 2,5 Jahre. So die letzte Phase, die ging dann so ein halbes, dreiviertel Jahr lang ungefähr, denn der tatsächliche Exit. Und da muss ich sagen, es ist ein sehr, sehr kräftezehrender Prozess gewesen. Einfach, ich nehme an, das ist beim Exit immer so. Wir sind im Laufe dieser Verhandlungen dazu gekommen, dass wir über einen Asset-Deal sprechen. Also das heißt, nicht die ganze Firma verkaufen, sondern eben nur das Asset, also nur das Produkt. Was mir besonders wichtig war, weil ich unsere Organisation behalten wollte, also unser Team, weil wir parallel dazu auch schon angefangen hatten, uns auf das Projektgeschäft so ein bisschen auszurichten. Und und dann habe ich, also du fragst speziell nach den Learnings, also ich habe erstmal gelernt, was ein Asset-Deal überhaupt ist, wie das funktioniert und dass das gar nicht so ganz einfach ist, auch wenn am Ende im Prinzip einfach nur eine Rechnung geschrieben wird. Aber da dann eben genau abzugrenzen, was gehört denn zu dem Produkt dazu und was gehört nicht dazu. Jetzt auch an Rechten und Haftung und also so ganz juristische Themen. Und da waren also ganz viele Learnings drin. Und dann war es eben so, mir hat im Laufe des Prozesses mal einer gesagt, ein Bekannter von mir, der auch so im M&A-Business unterwegs ist, hat gesagt, ein Deal ist 10-mal tot, bevor er passiert. Und das habe ich erst so, habe ich gedacht, ja, das ist ein relativ plumper Spruch. Aber als ich dann in diesem Prozess gesteckt habe, habe ich dann schon gemerkt, oh, stimmt, das ist tatsächlich so. Also der Deal war dann mal tot. Dann war ich natürlich am Boden zerstört. Ja, und dann ein paar Tage später hat er wieder gelebt und dann war er wieder tot. Und das ist also ein Up and Down gewesen, was wirklich sehr, sehr anstrengend war.
Glaube ich.
Wahnsinn. Wenn du jetzt selber nochmal in dich gehst und irgendwie über Themen nachdenkst, die dich gerade sehr beschäftigen. Was treibt dich denn gerade um, was wir vielleicht unseren nächsten Gast so fragen können auch?
Ja, also ich beschäftige mich ja jetzt heute sehr, sehr viel mit Startups natürlich. Also nicht nur mit meinem eigenen, sondern eben mit den Startups unserer Kunden. Und also die Startup-Welt ist so mein Zuhause und ihr habt ja sicherlich dann auch nach mir andere Startup-Gründer, denen ihr die Frage stellen werdet. Und was ich ganz interessant fände, ist, wie der, also ich denke mal, viele Gründer kennen das, dass man im Laufe des Gründungsprozesses hört, dass die Idee, mit der man gründet, nicht gut ist. Ja, ich habe das damals auch gehört, als ich ein Software-as-a-Service-Produkt für Gärtnereien gebaut habe. Da hat mir auch der eine oder andere gesagt, ja, ist aber keine so gute Idee. Und was dann aber, also interessant finde ich, was dazu führt, dass die Gründer dann trotzdem an der Idee festhalten und diese Idee dann auch tatsächlich umsetzen. Und das finde ich einen relativ spannenden Prozess, ja, weil ich sehe das heute jetzt bei unseren Kunden, die teilweise noch sehr also noch Gründer in einem sehr frühen Stadium sind, die sich in genau sowas befinden und dann auch von Pivot zu Pivot eigentlich sich hangeln und irgendwie aber an dieser Idee festhalten. Und das finde ich sehr spannend und sehr inspirierend auch.
Cool.
Ja, ich glaube, es ist eine sehr spannende Frage. Da begeben wir uns mal auf die Suche nach einem passenden Gast, Daniel. Ja,
auf jeden Fall.
Cool, ja, wir sind schon am Ende angelangt, Lionel. Vielen, vielen Dank für diese vielen Insights. Daniel, du weißt ja, wir machen ein kurzes Recap. Was hast du aus dieser Folge mitgenommen?
Ja, erstmal danke auch von meiner Stelle. Total cool fand ich die kleinen Remote-Tricks auch für den Team-Spirit so. Ein bisschen verwandt zu dem, was Benjamin auch schon gesagt hat aus der letzten Folge. Dass diese Icebreaker-Bots zum Beispiel, fand ich ganz witzig, dass man quasi zufällig Meetings vereinbart werden zwischen Team-Membern und dann eben so ein regelmäßiger Austausch in regelmäßigen Zeiträumen stattfindet. Und auch super spannend, also beziehungsweise ganz von eben gerade, ich habe gelernt, dass ein Deal 10-mal tot ist, bevor er wirklich passiert, im Falle eines Exits. Das Thema Outstart.
War das bei euch bei Target auch so?
Weiß ich nicht, weil ich da nicht an den Deals beteiligt war. Aber vielleicht frage ich mal, wie der das so sieht. Das Thema Outstaffing und Offshore macht total Sinn, also schließe ich zumindest daraus auch, sich einen Ort auszusuchen für so ein Thema, wo es validerweise eben gut viele gute, jetzt in eurem Fall Softwareentwickler gibt, oder viel Talent, gute Unis, aber eben das, sag ich mal, Arbeitsangebot vor Ort nicht so stark ist. Und dass man dadurch vielleicht einen guten Vorteil hat als, sag ich mal, europäische oder deutsche Firma in eurem Fall jetzt, da relativ einfach, eine gute Arbeitgebermarke aufzubauen und eben an starke Talente ranzukommen, kann es, glaube ich, Sinn machen, dass man an einen Ort geht, wo es nicht viel Wettbewerb auf dem Arbeitgebermarkt gibt vielleicht. Und dann das Thema staatliche Förderung. Ich hatte mir das eher so vorgestellt, dass es, sag ich mal, sehr forschungsintensiv ist und eher Wissen als Netzwerk bringt. Aber ich habe gelernt, dass es in eurem Fall zum Beispiel andersrum war, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, ihr habt sehr von dem Netzwerk von der ESA profitiert. Wobei es, glaube ich, auch das Angebot zum Wissenstransfer oder zur Entwicklung gab. Aber der Fokus da auf den Netzwerken lag und das hätte ich gar nicht so vermutet, sondern ich stelle mir das immer so super labmäßig, forschungsintensiv vor. Ja, das war auch sehr interessant. Henrik.
Ja, danke für die Zusammenfassung meiner Punkte, die ich ergänzen kann. Sehr spannend, dass ja bis vor kurzem es noch um Output-Optimierung ging, aber jetzt auch viel um Nachhaltigkeit und wie wir da, sag ich mal, länger die Erde für uns behalten. Und der zweite Punkt, die Frustration als sehr innovativ denkender Softwareentwickler und auch Gründer, dann wenn der Kunde dann eben nicht so einen hohen Digitalisierungsgrad hat und gar nicht so hohe Ansprüche, kann im Endeffekt auch das Produkt scheitern. Das habe ich jetzt auch dann direkt so für mich als Chance mitgenommen, zu gucken, in welchen Branchen ist eben der Digitalisierungsgrad vielleicht noch nicht so hoch, wo gibt es noch nicht viel Software und dann muss ich auch vielleicht keine Software bauen, die jetzt das nächste Google wird und werde trotzdem erfolgreich. Also diese Dynamik fand ich ganz spannend und am Ende vielleicht so ein bisschen cheesy, aber ich finde aber deine Story, Lionel, mit Damaskus einfach sehr inspirierend und dass eben da Vertrauen und ja dann das im Endeffekt das Netzwerk von deinem Mitarbeiter zu so viel geführt hat, dass im Endeffekt mit Vertrauen alles möglich ist. Das nehme ich daraus mit. Vielen Dank für die Inspiration. Magst du noch was ergänzen? Haben wir was vergessen?
Nee, wunderbar. Hat mich sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank dafür.
Danke. Ja, super. Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Und was hast du aus der Folge mitgenommen? Hast du selbst Fragen an unsere Gäste? Schreib uns über den Kanal deiner Wahl oder an gude@7-essenzen.de.
Zusätzlich, wenn du noch weitere Stories zu Gründerinnen und Gründern suchst, schau einfach gerne mal bei startbase.de vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.